Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln. Komm mit der Hook. Hook
Mit
mit.
der Hook. Okay, also bei uns fängt ja jetzt die Football-Season wieder an. Wie das erste Spiel bei uns in der zweiten Bundesliga war jetzt gestern. Nicht bei uns, sondern eine andere Mannschaft. Und da habe ich mich direkt wieder an die NFL zurückerinnert. Und da sieht man immer, dass die Leute oder viele der Spieler, die flexen ja so rum, ne? Die haben ja ein abnormal krasses Äußeres, weil die irgendwie. Das fängt ja an, die kommen zum Spiel und sind richtig schick angezogen. Die putzen sich richtig raus, ne? Und auch auf dem Feld haben die ja meistens irgendwelche Kennzeichnungen oder so Symbole oder so, was sie tragen, um herauszustechen, ne? Also Stil ist immer mit dabei. Und da ist mir ein Satz eingefallen von einem ehemaligen Trainer von mir. Und zwar, look good, feel good, play good. Wenn du gut aussiehst, fühlst du dich gut. Und wenn du gut dich fühlst, dann spielst du natürlich auch gut. Das steigert das Selbstwertgefühl. Und tatsächlich stimmt das auch. Also ich habe mich mal so ein bisschen an mich zurückerinnert. Jedes Mal, wenn ich mich gut gefühlt habe, nach, weiß ich nicht, frischer Haarschnitt, alles sitzt, die Klamotten sind perfekt, dann fühlt man sich richtig gut und dann performt man auch besser, ne? Siehst du das auch so?
Ja,
Du
total.
grinst
Ich
schon
muss,
ganz fleißig.
weil als in mir kam gerade das Bild hoch, als du das erzählt hast, von dem Aktivierungsspaziergang, von dem ich auch schon erzählt habe, wo ich gesagt habe, dass mittlerweile ja auch einfach Frauenfußball in Deutschland eine bekannte Größe ist. Und wenn wir als Mannschaft in dieser Teamkleidung rumspazieren vor so einem Spieltag, dann werden wir angesprochen und bestaunt und angeguckt und dann wünschen die uns auch immer viel Glück und so. Und das hat wirklich genau den Effekt, den du gerade beschrieben hast. Also, dass sie merken, von außen kommt eine. Da tritt quasi jemand in Beziehung, kann man so als Psychologie-Wortschatz sagen. Also von außen kommt eine Resonanz, es kommt eine Reaktion, die spiegelt, boah, ihr fallt auf, boah, seht ihr cool aus und ne, und was macht ihr Cooles? Und das ist genau das, was natürlich den Selbstwert stützt. Und das ist der Grund, warum wir den Aktivierungsspaziergang auch machen. Mit dem noch anderen Gründen, die Bewegung und den Kopf nochmal freikriegen und mit der Natur in Verbindung treten und dass es Emotionsregulation auch bedeutet. Also all den Sachen in dem Kontext, in dem wir ihn schon mal erwähnt haben, auch denen eben das Selbstwertgefühl aufzubauen und zu stützen. Und das ist gerade direkt vor so einem Spiel total wichtig. Und ich glaube, dass die Spieler in der NFL, und ich erinnere, also ich weiß genau, ich kenne die Fotos, ich weiß genau, was du meinst, wo die mit richtig, richtig schicken Anzügen und auch sehr, manchmal auch sehr speziellen Styling-Sachen fotografiert werden. Und ich glaube, das tut denen schon richtig gut, da so bestaunt und fotografiert und die Reaktion zu bemerken. Und der Spruch von deinem Trainer ist sehr, sehr passend und sehr witzig.
Nee, stimmt. Also ich finde tatsächlich, also das, was mir immer so ein Kick gegeben hat, war halt neben diesem Spruch, war noch so ein Leitsatz. Den habe ich damals aus dem Elternhaus tatsächlich mitbekommen. Und zwar ging es halt um die Leistung, die man auch erbringt. Dein Selbstwertgefühl ist ja einfach mit deiner Leistung dann auch gekoppelt, zwangsweise, weil wir das ja anerzogen bekommen haben.
Kommt ein bisschen aufs Elternhaus drauf an, möchte ich kurz einhaken, aber werden sich ganz, ganz viele werden jetzt nicken und sagen, ja, kenne ich, ist bei mir auch so, ist absolut mit Leistung verknüpft.
Genau, also ich meine das jetzt nicht nur im Elternhaus, sondern auch einfach in den ganz normalen Sportstätten, wie wir das kennen, ne? Also auch beim Fußball früher, Junioren, du hast, weiß ich nicht, 10 Tore hättest du schießen können, hast aber 9 verhauen und nur 1 geschafft, dann hat der Trainer reagiert und das hat dann dein Selbstwertgefühl natürlich runtergebracht, weil du die Leistung der Tore nicht erzielt hast, ne? Also das ist ja in jedem anderen Punkt ja irgendwie häufig auch so. Und bei mir war das auch irgendwie so, dass ich habe früher auch mal Fußball gespielt und da war genau dieses Problem, ne? Also ich weiß, ich war gut und ich habe auch eigentlich immer Leistung gebracht, aber ich hatte dann irgendwie so einen schlechten Tag und dann hat sich das eingeschleicht, weil auch ein Trainer dann halt auch leider da falsch mit umgegangen ist und meine Leistung dann auch mit meinem Selbstwertgefühl verknüpft hat. Und das war halt, ich war 10, da wusste ich nicht, wie ich das trennen soll. Und dann haben mir Leute halt aus meinem Elternhaus gesagt, so, ja, du hast Leistung, aber du bist nicht deine Leistung, ne? Und deine Leistung ist halt das, was dein Output ist und dein Wert davon ist dann halt dein Fundament. Und als ich das dann begriffen habe, dann auch im jungen Jugendalter, dann wurde meine Leistung generell auf dem Platz dann auch besser. Ne? Weil ich einfach wirklich gesagt habe, hey, nur wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe und nicht gut spielen kann, hat das überhaupt nichts mit mir persönlich zu tun, sondern einfach nur, dass ich jetzt nicht meine Leistung aufs Spielfeld bringen konnte. Ne? Und das zu verknüpfen war für mich glücklicherweise sehr früh möglich. Ich sehe aber tatsächlich heutzutage noch richtig viele, die auf dem Feld stehen und da echt ein Problem mit haben. Ne? Die dann irgendwie auch nach einem schlechten Training oder Spiel sagen, boah, ich war so scheiße, ich krieg das eh nie hin. Und dann gehen die halt genau mit dem Mindset in das nächste Training, in das nächste Spiel. Und dann schleift sich das ein, weil halt auch keiner von außen irgendwie dagegen wirkt. Ne? Und das
Korrigierend
verletzt mich.
eingreift, meinst du?
Genau, ja.
Ja, ich finde das gerade ganz interessant, dass du diese Verknüpfung so direkt auch benennst. Und eine der Hauptarbeiten, die wir im Coaching und in der Psychotherapie vornehmen, ist, dass wir diese Verknüpfung von Leistung mit Selbstwert wieder trennen. Also, dass wir daran arbeiten, diese Verknüpfung wieder auf eine gesunde Art und Weise zu trennen, sodass der Selbstwert nicht mehr mit der Leistung verknüpft ist, weil das eben so viele von uns so kennen. Und woher kennen wir es? Wir lernen es aus den Umfeldern, in denen wir aufwachsen. Und ich finde sogar auch die Schule begünstigt das sehr, ne? Dass die hervorgehoben werden als gute SchülerInnen und damit auch als gute Menschen, die halt Top-Noten haben. Und da wird ja auch Leistung mit Wert verknüpft. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir unser Selbstwertgefühl daraus bilden als Teil unseres Selbstbildes, auch bekannt als das Selbstkonzept, also das Konzept, das wir in unserem Kopf über uns haben, also wie wir denken, wie gut oder schlecht wir sind, entsteht in unserer Kindheit aus den Interaktionen mit unserer Umwelt, also wie unsere Umwelt uns spiegelt, so wie beim Aktivierungsspaziergang später in dieser einen Situation, wie unsere Umwelt uns in vielen Situationen spiegelt, wenn wir klein sind und unsere Umwelt ist vor allem unsere Ursprungsfamilie, das ist unsere ganze Welt zu dem Zeitpunkt. Und dann wird die ein bisschen größer, wenn wir in die Schule gehen und so weiter, ne? Durch die Art und Weise, wie wir behandelt werden, wie wertvoll wir sind. Und es gibt genug Elternhäuser, wo Liebe eine Währung bekommen hat und die heißt Leistung. Also wo Liebe eine Währung bekommen hat und die heißt Leistung. Und der Fehler ist hier, dass Liebe überhaupt eine Währung bekommen hat, weil Liebe ist währungsfrei verfügbar. Einfach so. Das wäre so, als ob jemand sagt, und die Luft, die du atmest, der Sauerstoff, den musst du jetzt bezahlen. Den musst du dir erst mal verdienen. Liebe ist frei. Die hat keine Währung. Aber es gibt genug Umfelder und genug Elternhäuser, wo Liebe mit einer Währung verknüpft wird und die heißt Leistung. Und fortan strengen wir uns an, die gute Tochter zu sein. In Form von gut gleich Leistung. Und das ist so unbewusst verknüpft in uns, wie wir über uns und die Welt denken, dass wir im Coaching dann zum Beispiel voreinander sitzen und ich kann daran, wie ihr dann auch Dinge so erzählt, wo es um Selbstwert geht, raushören, dass es für euch ein völlig logischer Kausalzusammenhang ist, dass euer Selbstwert mit dem, was ihr tut, mit dem, was ihr leistet, mit dem, welche Rolle ihr erfüllt. Oder wie lieb, wie nett, wie brav, wie uneigennützig, wie stark ihr eure eigenen Bedürfnisse unterdrücken könnt, verknüpft ist. Und das ist so selbstverständlich, weil das so kennengelernt wurde, dass ihr es nicht mehr hinterfragt, aber massiv darunter leidet. Ist ja logisch. Ich mich die ganze Zeit anstrengen muss, mir meinen Platz in der Welt zu verdienen. Und das ist immer der Moment, wo ich einhake und darauf aufmerksam mache, auf diese Verknüpfung und wir daran arbeiten, die wieder zu trennen. Und das ist, ich sage das echt gleich dazu, das ist schon keine leichte Arbeit, weil das ist ein wirklich starkes Band zu dem Zeitpunkt, weil das so unbewusst auch sich immer wieder selbst bestätigt, hat. Und das reicht auch nicht, dass ich das einmal aufdecke und sage und wir über diesen Ursprung sprechen, den ich jetzt gerade erklärt habe und den ich total wichtig finde, weil ich ja immer finde, dass man was versteht. Das hilft, dass der Körper begreifen kann. Und mit Körper meine ich unser System, unser Nervensystem, unser ganzes Wesen wirklich begreifen kann, was es da erlebt hat und deshalb nicht korrekt abgespeichert hat. Und wir lernen das um durch korrigierende Erfahrungen, aber viele davon. Und eine korrigierende Erfahrung ist, dass jemand eine gesunde Reaktion auf den Glaubenssatz und auf die Annahme zeigt, dass ich denke, mein Wert hängt von meiner Leistung ab. Und wie vermeintlich gut ich mich eben durch die Welt bewege und Leistung bringe im Sport und auf dem Platz, aber es kann auch im Beruf sein oder im Studium und an allen Ecken und Enden, ne? Gerade Frauen wird da häufig so eine Bedürfnislosigkeit, finde ich, auch mit beigebracht. Ja, das ist so eine, das ist schon eine Arbeit, also die viele korrigierende Erfahrungen erfordert, weil das braucht, bis das wie einsickern kann und ich auf einer Gefühlsebene wirklich auch mit dem Herzen begreifen und sehen kann, dass es in echt anders ist und dass ich wertvoll bin, nur weil ich existiere. Und nicht wegen dem, was ich leiste oder tue, sondern einfach nur, weil ich bin.
Da haben wir als Frauen aber generell ja auch ein riesiges Problem,
Das
finde ich
Patriarchat,
persönlich.
ne?
Ja,
Also das sind
das
wirklich
ist ja.
internalisierte patriarchale Strukturen.
Ja, ich finde, ich habe jetzt die ganze Zeit noch so eine Frage im Kopf, und zwar, oder dieses große Konstrukt Social Media. Ich war letzte Woche auch bei uns hier in Köln auf der Fitnessbörse unterwegs und ich bin auch so privat relativ viel auf Instagram, TikTok und so weiter unterwegs und schaue mir auch sehr viel an. Mit dem Hintergrund aber, mit dem Bewusstsein, das zu filtern, ne? Also die Filter sind immer an und ich weiß auch ganz genau, wo sollte ich jetzt genauer hingucken und wo kann ich einfach sagen, ja, das passt. Und interessant fand ich tatsächlich, es wird ja immer, gerade im Sportkontext, so eine Art, so ein Idol aufgezeigt, ne? Du musst so aussehen, du musst so trainieren, du musst diese Leistungen erbringen, um eben besonders gut zu sein, um wertvoll zu sein und so, ne? Und ich war jetzt letzte Woche auf der FIBO und habe tatsächlich ein paar von diesen sogenannten Social Media Leuten gesehen, die genau solche Dinge vertreten haben. Und mir ist da was aufgefallen. Man hat da sehr lange angestanden, um in eine Halle zu kommen. Und dann hast du ganz hinten in der Ferne auch tatsächlich so Social Media Stars gesehen. Und dann habe ich ein Gesprächsfetzen mitbekommen, wo einer sagte: Boah, das ist sau anstrengend, die ganze Zeit diese Leistung hier zu bringen. Und ich habe nur diesen einen Satz gehört, ich habe keinen Kontext dazu gehört, aber man hat der Person angemerkt, dass das für sie jetzt auch gerade extrem anstrengend ist, dieses Phantombild aufrechtzuerhalten, weil es einfach auch nicht authentisch ist. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es das bei uns auch, ne? Und dann ist mir meine eigene Situation aufgefallen. Ich habe auf der Arbeit, die Geschichte kennen ja mittlerweile auch schon ein paar, wenn du einmal performt hast, dann wird das auch als Standard angesehen, egal ob Mann oder Frau. Aber als Frau finde ich es tatsächlich noch ein bisschen intensiver, weil du hast halt dann performt, du hast dann dein Projekt abgegeben, das ist super angekommen. Der Chef hat gesagt, hey, finde ich super und erwartet, dass du das ab jetzt halt sofort immer so machst, was verständlich ist, weil der Chef ja dann auch will, dass du ja für die Firma was machst, aber was halt absolut nicht machbar ist, ne? Weil wer kann immer 110, 120% geben? Irgendwann brennst du halt durch und dann ist, ne? Und
Ja,
da
ich
habe ich
finde,
mich.
das müssen wir auch nicht.
Nee, müssen
Also,
wir auch überhaupt nicht. Und
ja.
ich fand es halt krass, ne? Also, dass du halt gerade irgendwie auch in der Jugend diesen Vergleich jetzt, ich bin jetzt abgeschweift, ne, sorry, aber
Macht
dass du
nichts.
halt in der, dass du in der Jugend halt, ne, diese Social Media ist ja, wir leben ja alle damit. Und gerade die jüngeren Generationen, also ich bin jetzt Mitte 30, ne, aber gerade noch, weiß ich nicht, die Anfang 20er oder noch früher, die sind dann nur noch unterwegs und kriegen dann diese in Anführungsstrichen falschen Bilder gezeigt und können das nicht einordnen und haben dann halt diesen krassen emotionalen Abstürze, wenn sie dann eben mal nicht so sind wie die
Gefühl
Leute.
haben, sie können das nicht
Ja?
erfüllen. Weil du gerade sagtest, du wärst abgeschweift. Ich möchte einmal sagen, wie ich dich verstanden habe. Du hast an dem Beispiel von den Social Media Stars, die du mal live und in Farbe und in echt und nah gesehen hast auf dieser Fitnessmesse und die ansonsten einen Account betreiben und da eben ein starkes Bild von sich auch aufbauen als tolle sportliche Menschen, fasse ich es jetzt mal so zusammen. Dann hast du die Brücke geschlagen zur Arbeit, wo man von sich selbst vielleicht auch ein Bild aufgebaut hat durch eine gute Leistung oder durch eine extrem gute Leistung, aus einem Projekt, worauf dann geschlossen wird. Und das haben diese Social-Media-Persönlichkeiten auch gesagt, machst du es einmal, musst du es immer machen. Also hast du von dir einen bestimmten Leistungsbild erschaffen, hast du plötzlich das Gefühl, dass deine Außenwelt von dir fordert, dass du das immer genauso auf den Punkt bringen musst und am besten höher, schneller, weiter. Darauf, das ist jetzt deine neue Grundlage und auf dieser neuen Grundlage muss jetzt noch weiter nach oben gehen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, hast
Ja,
du
du
richtig
nix.
verstanden.
Dann fand ich dich nicht abschweifen, sondern deine Gedanken sind da einfach von da erlebt auf Alltag gegangen. Und das finde ich auch sehr schlüssig, weil wir natürlich, auch wenn ich das so höre, überlege ich auch, wo kommt mir das bekannt vor, was du sagst, ne? Und ich musste, als du jetzt dann von der Arbeit angefangen hast zu erzählen, muss ich daran denken. Ich habe mittlerweile gelernt, dass wir Sitzungen haben, in denen total viel passiert. Und das äußert sich auch häufig in vielen Gedanken, möglicherweise auch vielen Themen. Und die fühlen sich dann vielleicht nicht so produktiv an, weil wir nicht bei einer Sache direkt auch zu einer Lösung oder so, vielleicht oder zu der einen großen Lösung gekommen sind. Und ich habe gelernt, dass diese Sitzungen mit die wichtigsten sind, weil die auch zeigen, dass eine psychologische Arbeit und ja, eigene Muster erkennen und aufdecken ein Prozess ist. Und zum Prozess gehört es dazu, dass du nicht jedes Mal aus einem zeitlichen Abschnitt rausgehst, wie so einer Sitzung, und denkst, das war richtig geil. Sondern, dass du so rausgehst und sagst, das war viel. Und ich habe ja auch meine Gefühle und meine Gedanken zu unseren Sitzungen. Und ich habe so für mich gelernt, dass das so Sitzungen sind, die häufig so ein wichtiger Meilenstein sind, weil danach was Wichtiges passiert. Und sich darauf einzulassen und zu sagen, das Leben kommt auch wieder in Fluss, indem wir Prozesse zulassen, die vielleicht noch kein Ergebnis beinhalten, weil auf dem Weg zu sein auch bedeutet, in Richtung Ergebnis zu arbeiten. Ja, Produktivität, Selbstwert, so eng verknüpft, ne? Daran musste ich gerade denken, weil ich das echt gelernt habe, auch auszuhalten, dass eine Sitzung diesen Prozess beinhaltet und sich dann auch ein bisschen unbefriedigend anfühlt, wenn die Zeit um ist und man auseinandergeht. Und dass das oft eben mit die wichtigsten Sitzungen sind, weil die sich im Nachgang entfalten in ihrer Wirkung. Wir üben ja sowieso im Grunde Dinge, die ihr dann in eurem Alltag, in eurem Sportleralltag, in eurem ganz normalen Alltag eben umsetzt. Und da bin ich ja gar nicht dabei, sondern da berichtet ihr mir dann wieder. Das war irgendwie gerade nochmal so ein Gedanke, der mir da gerade sehr präsent kam, als du das erzählt hast. Und das ist so ein Lernprozess, wo das, was zum Beispiel aus meiner Arbeit, wo ich gelernt habe, dass mein Wert als Coach und als psychologisch arbeitende Person nicht daran geknüpft ist, dass jede Sitzung sich monsterproduktiv anfühlen muss und wir die großen Aha-Erkenntnisse darin haben. Es gibt solche Sitzungen, die sind echt schön. Und es gibt auch Sitzungen, die nicht so sind. Und auch die haben ihren ganz besonderen Zauber und Wert und sind ganz wichtig. Ich glaube, das ist fast ein Learning, das jeder so auch hat, der psychologisch arbeitet. Aber man könnte das auch mal übertragen auf Trainingsalltag, auf Spiele, auf alle möglichen Tätigkeiten, die wir so machen, weil die Dinge haben nicht nur dann einen Wert, wenn wir 20 Tore schießen, so ungefähr, und Riesenerfolge feiern und da ganz besondere Momente zusammenkommen, sondern die Dinge sind auch oft sehr wertvoll, indem wir sie einfach tun. Wie zum Beispiel auch so eine Sitzung mitzugehen und gemeinsam auszuhalten, in der wir merken, da ist viel. Und diesem viel den Raum geben, in, sind wir ehrlich, oft 60 Minuten, ne? Und für mich war das ganz essentiell, das in meinem Beruf zu lernen. Das lernt man dann übrigens über die Zeit mit der Erfahrung und dass man feststellt, wenn man oft diesen Prozess mitgegangen ist, dass Prozesse diese Phasen haben. Wenn man bei ihnen das erste Mal durchmacht, könnte man an der Stelle ein bisschen erschrecken und Angst haben, ob man vielleicht doch nicht so gut ist oder so, ne? Aber durch die Erfahrung lernt oder habe ich gelernt, dass ich glaube, dass ich einen ganz guten Job mache, so durch die Erfahrung. Und das ist halt auch wieder das korrigierende neue Erfahrungen, ne? Wenn wir jetzt so im Elternhaus gelernt haben, wir sind wertvoll über Leistung, über Perfektsein, über eine gute Fußballerin sein, zum Beispiel, über Rollen übernehmen, über Fürsorglichkeit, über, es gibt so viele Rollen, die wir übernehmen könnten, über gute Schülerin sein, über bitte füllt es mit den Erwartungen, mit denen ihr euch konfrontiert gesehen habt. Und wir dafür Anerkennung und Liebe bekommen, und zwar ausschließlich dafür. Dann entsteht diese Verknüpfung von Leistung und Selbstwert, ne? Und dann ist es, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung später im Leben, diese andere Erfahrung zu machen. Und das ist beängstigend am Anfang, weil wir uns sonst weiter total abmühen, immer high performen zu müssen. Und das brennt einen irgendwann aus. Und es ist ja nicht nur die Art, wie wir unseren Sport machen und wie wir unseren Beruf machen, sondern das geht auch über auf die Art, wie wir Beziehungen führen. Also, dass wir in Beziehungen denken, wir werden nur geliebt, hier geht es nämlich um Liebe, wie schon in unserem Elternhaus. Wir werden nur dann geliebt und sind wertvoll und etwas wert, wenn wir in Beziehungen zum Beispiel bestimmte Rollen übernehmen, wenn wir uns liebenswürdig machen, wenn wir unsere Bedürfnisse zurücknehmen, wenn bevor wir sagen, was wir wollen, erstmal abchecken, was alle anderen wollen. Vielleicht sagen wir auch nie, was wir wollen, weil wir es kennen, dass wir dafür abgelehnt werden und dass die Beziehung in Gefahr ist und endet, ne? Dass wir sagen, wenn ich immer möglichst unkompliziert und leicht zu handeln bin, dann entsteht vermeintlich Nähe und dann bleibt diese Beziehung sicher. Und hier never rock the boat, also mach dich nicht bemerkbar, dann bleibt hier alles smooth und ist friedlich. Boah, ist das anstrengend. Allein schon, wenn ich davon erzähle, wow, ist das anstrengend. Und da macht man überhaupt keine korrigierende Erfahrung, weil wenn ich mit jemandem in Beziehungen trete, der mich nur dafür liebt, dass ich hier ständig die ganze Zeit mich zurücknehme und meine Bedürfnisse unterdrücke, erfahre ich nie, wie es ist, wahrhaftig geliebt zu werden um meinetwillen. Weil jemand, der mich wahrhaftig liebt um meinetwillen, der guckt mich an und sagt, was willst du?
Super spannend, super spannend. Ich habe jetzt tatsächlich mich selbst noch erwischt. Du hast jetzt eben gerade von verschiedenen Rollen auch im Leben gesprochen. Und ich bin über mich selbst tatsächlich gestolpert, weil ich habe gedacht, also in meiner Welt bin ich unfassbar selbstbewusst und gehe so durchs Leben. Allerdings bin ich gerade darüber gestolpert, dass ich jetzt gerade selbst auch was heimlich mache, ohne es Leuten zu sagen, also eine sportliche Weiterentwicklung, ohne es zu sagen, einfach nur um zu sehen, wann es anderen auffällt. Und ich habe ja zum Beispiel jetzt als Spielerin, habe ich mir ja so ein Standing gemacht, ne, und habe dann sehr hohes Selbstwertgefühl, weil ich sehr viel Spielverständnis zum Beispiel habe. Aber als Trainerin hinterfrage ich das die ganze Zeit. Also jedes Mal, wenn ich nicht aktiv auf dem Spielfeld stehe, sondern neben meinen Spielerinnen stehe, mit denen ich eigentlich gemeinsam da stehen würde, dann hinterfrage ich das die ganze Zeit, ne? Weil häufig kommt gar nichts, was für mich gut ist, wenn nichts kommt, weil ich weiß, wenn es ganz schlecht wird, dann sagen die was. Aber so langsam kommt so häufig nichts, dass ich mich dann schon wieder hinterfrage, ne? Und wie denkst du darüber, wenn Leute plötzlich anfangen, so heimlich an sich selbst zu arbeiten, weil sie vielleicht innerlich auch einfach Angst haben vor der Ablehnung, wenn sie es denn offen nach außen tragen?
Ja, das kann ein geschützter Ort sein, um sich auszuprobieren. Und ich glaube, das kostet viel Mut und kann so verstehe ich dich gerade, dass du sagst, ich erprobe mal und traue mich was und breche aus dem Liebsein-Muster aus und dem Bild, das alle von mir haben, vielleicht, indem ich mal für mich, und zwar ohne mich direkt einer Bewertung im Umfeld auszusetzen, etwas ausprobiere und da Erfahrungen mache und die so ein bisschen so. Ich weiß nicht, sage ich das richtig, so rein und sauber halte von den Meinungen des Umfeldes in dem Moment?
Häufig ist es ja so, dass man Dinge ankündigt und
Dann haben
dann
alle was dazu zu quatschen.
erstens das und die
Ja,
werden
ich
voll
weiß.
aufgebauscht und die Erwartungshaltung ist
Ja,
extrem
das
hoch
stimmt. Und indem ich sie
und
für mich behalte, halte ich die Erwartungshaltung niedrig, weil ich kann wirklich für mich erproben, wie ich mich eigentlich fühle, ohne so ein Leistungs. Es ist ja nur mein eigener Leistungsdruck dann, da aber nicht einer, der von außen noch gefüttert wird, ne?
ganz genau. Und ich kann ja mich, also wenn ich mir sage, hey Chris, du hast jetzt dieses Ziel und das schaffst du und das mache ich mit mir alleine aus. Wenn ich das nicht schaffe, kann ich sagen, okay, ich habe es nicht geschafft, weil und dann bin nur ich mein eigener Gegner im Prinzip. Was auch nochmal ein Problem darstellen kann, wenn man nicht mit sich selbst im Reinen ist oder selbst vielleicht die Ansichten auch ein bisschen verschoben sind oder so. Aber ich bin der Meinung, wenn man lange genug gegen eine Wand gelaufen ist, sage ich mal, dass man dann einfach zum Beispiel sich jetzt dann zurückzieht, so wie ich es tue, und einfach still und heimlich die Sachen erledigt. Und irgendwann kommt dann so dieser kleine Tropfen von außen, so, hey, du siehst aber gut aus. Oder, Boah, krass, du bist aber jetzt schneller geworden. Oder diese Veränderung oder jene Veränderung ist mir aufgefallen, ohne dass man selbst damit rechnet, weil man hat es ja nur für sich getan. Finde ich, ist es tatsächlich nochmal auch anders zu werten irgendwie.
Findest du das befriedigend dann, wenn das
No,
so?
ich finde es sogar befriedigender, als wenn ich es angekündigt habe.
Mhm.
Ne?
Ja, das darf man, glaube ich, für sich selbst so ein bisschen entscheiden, wie man. Also ich glaube auch gerade, wenn man vielleicht weiß, man hat ein recht kritisches Umfeld oder man fühlt sich von seinem Umfeld und wenn man was erzählt, dann stehen da vielleicht Erwartungen gleich so ein bisschen so unter Druck gesetzt und das ist ein Gefühl in einem selber und da kann man mal reinfühlen, ob man das hat oder nicht. Und dann kann es ganz gut sein, mal auch was so als kostbaren Schatz so für sich, so nur für sich zu behalten, weil dann eben keiner mitquakt, ne? So, man darf mit dem, was man so tut und sich traut und auch gerade was mit Träumen zu tun, darf man schon wählerisch sein, wie man das erzählt. Aber es ist auch voll schön, es jemandem zu erzählen, den man dafür ausgewählt hat.
Ja, auch für die andere Person, ne? Die freuen sich dann meistens tatsächlich sehr darüber. Also ich mache das nicht ganz heimlich, ich habe das für mich beschlossen. Aber ich finde immer so, im Mannschaftsplenum muss halt nicht immer alles besprochen werden irgendwie. Weil
Ich
genauso.
finde, es gilt auch für Familie. Also Team ist auch Familie und es gilt auch für Ursprungsfamilie. Da kann man sich mal überlegen, wie haben die in der Vergangenheit so reagiert? Wenn ich gemerkt habe, es gibt Entwicklung in meinem Leben oder das und das mache ich jetzt und da freue ich mich total drüber. Und ich denke so, oh, ja, oder? Und dann erzähle ich das so voller Freude und will eigentlich diese Freude multiplizieren mit schönen Reaktionen. Und dann gibt es ja Menschen, die einem das so vom Tisch wischen. Und dann stehst du da und denkst, also so als oder als ob einer so einen Ballon sticht zu deiner Freude und die ist dann so völlig weg.
Ja.
Und wenn wir wissen, dass zum Beispiel für viele passiert das tatsächlich in der Ursprungsfamilie so, dass es das gibt, dann erzähl es denen nicht, bitte. Erzähl es Leuten, die sich mit dir freuen. Erzähl es Leuten, die deine Cheerleader sind. Erzähl es Leuten, die wirklich dich verstehen und sehen und sich völlig selbstlos für dich freuen. Weil die, die dir das Gefühl geben, dass sie jetzt das mit Erwartungsdruck verknüpfen an dich oder dir da die Vorfreude nehmen oder gleich mit so einem Druck so, wie willst du das denn schaffen? Wie willst du das denn finanzieren? Also bist du sicher, bist du nicht zu alt dafür, zu, weiß ich nicht, zu weiblich, zu dick, zu dünn, zu was da so alles an Dingen kommt. Die übertragen in dem Moment ihre eigenen unerfüllten Sehnsüchte, ihren mangelnden Mut loszugehen für ihre Träume. Und manchmal ist es wirklich auch Neid. Glaubt es oder nicht, auch in Familien, Neid, der sich ausdrückt über dem anderen jede schöne Sache, die sich entwickelt, madig zu machen. Man würde immer denken, Geschwister und Eltern sind nicht neidisch auf ihre Kinder oder Mitgeschwister. Pustekuchen. Das gibt es. Und wenn man das Gefühl hat, dass wenn man seiner Familie was erzählt und die reagieren auf eine komische Art, behalte es für dich. Du kannst dann, wenn es fertig ist, denen sagen, übrigens, by the way, ich habe gerade meinen Master gemacht. Aber dann hast du den, da kann auch keiner mehr dir ein schlechtes Gefühl für geben. Und bevor du denen das erzählst, erzähl es erst deinen Freunden, die dich dafür so richtig abfeiern.
Ja, stimmt. Ja, ich finde das in so einem Teamkontext, also klar, Teamkontext, Familie, aber tatsächlich im Sportmannschaftskontext finde ich es immer so schwierig. Ich habe das jetzt beobachtet, wenn man zum Beispiel so Leistungsdiagnosen hat oder so. Hatte ich jetzt auch Mitspielerinnen, die haben sich aber untereinander selbstverständlich verglichen. Und dann war die eine da, die hat halt ihren neuen persönlichen Rekord geschafft und ist ein bisschen schneller geworden. Und die andere sagte dann so lapidar: Ach, ich bin ja trotzdem noch eine Sekunde schneller als du. Und das hat natürlich die gerade diesen Erfolg verzeichnen konnte, halt ein bisschen runtergezogen. Und ich weiß nicht, die war dann halt plötzlich auch so down und sagte, ja, ich hätte aber noch ein bisschen. Und warum hat die das denn jetzt gesagt, ne?
Da kannst du genau die Dynamik sehen, die ich eben beschrieben habe.
Ja, ganz genau. Und da habe ich halt auch gesagt, also zum einen, vielleicht weiß sie es einfach nicht besser, vielleicht wusste sie nicht, dass das gerade dein persönlicher Rekord war. Und wer weiß, was bei ihr los ist, dass sie das jetzt mitteilen will. Ne? Vielleicht fühlt sie sich ja jetzt auch so ein bisschen in ihrem Selbstwert nicht so geschätzt, weil sie ja auch vielleicht konstante Leistung bringt, die auch unfassbar gut ist. Aber es haben sich halt Leute dran gewöhnt und deswegen wird sie nicht mehr gewürdigt. Ne? Also deswegen finde ich es auch als Trainer tatsächlich sehr wichtig, nicht immer, und man muss nicht immer ein Pat-Pat überall verteilen und sagen, hey, hast du super gemacht. Aber auch die Leistungsspielerinnen, die immer kontinuierlich die gleichbleibende Leistung haben und das immer extrem hochhalten, gib denen doch auch mal ein Putt-Putt und sag, ey, das macht ihr immer noch richtig gut.
Ich
Na,
brauche als
also.
Spielerin sowieso klare Rückmeldungen. Also was sich Spielerinnen am allermeisten von ihren TrainerInnen wünschen, ist eine klare, ehrliche, positive, freundliche und stützende Rückmeldung über ihre Leistung. Dass sie wissen, was der Trainer oder die Trainerin über sie denkt. Und das ist unser Bedürfnis nach Anerkennung, also nach gesehen werden. Mit Anerkennung meine ich natürlich auch nach Lob, ja, und Zuwendung und Liebe und dass wir was gut machen, aber auch nach gesehen werden. Gerade in so einer riesigen Teamfamilie von 20 bis 30 Leuten, im Football ja sogar noch mehr. Und das ist natürlich herausfordernd in der Rolle Trainerin, da so viele Menschen auch zu versorgen, aber gleichzeitig gehört es auch zu dieser Rolle. Und das bedeutet Klarheit und das bedeutet, dass der Stress auch reduziert wird in euch Spielerinnen, dass ihr genau wisst, woran ihr seid und wo ihr steht. Das bezieht sich übrigens, diese Rückmeldung zu bekommen, nicht nur als Bedürfnis auf den Trainer, die Trainerin, sondern auch von euch untereinander im Team. Von euren Mitspielerinnen, vielleicht sogar mit denen ihr gleichzeitig oft auf dem Feld steht, also im Fußball, dass die Verteidigerinnen wissen, was die anderen Verteidigerinnen so von ihnen halten oder dass eine Torhüterin ihren Verteidigerinnen sagt, ist mega hinter euch zu stehen, ihr macht einen Bombenjob da vorne und wir sind eine tolle Einheit, zum Beispiel, zu wissen, woran man ist irgendwie auch, ne? Und wir sind auf diese, das heißt Wertschätzung, dass wir diese Erfahrung machen, dass wir vor allem auch gelobt werden natürlich, dass es nicht ungesehen bleibt, wenn jemand Leistung bringt. Vor allem nicht, wenn jemand konstant steht, sehr gute Leistung bringt, weil nachher hat man das Gefühl, das ist zur Selbstverständlichkeit geworden, das ist ja verletzend, ne? Weil da steckt so viel Arbeit auch drin. Und dass wir es also zu schätzen wissen, was wir aneinander haben und uns das sagen. Und ich muss jetzt wieder an Beziehungen denken, zum Beispiel in meinen Freundschaften. Wir sagen uns das. Also wir sagen uns, wenn wir uns getroffen haben, danach schreiben wir uns, wie schön wir es miteinander fanden, zum Beispiel. Das ist ja wirklich so ein Ritual, das sich da entwickelt hat, irgendwie zwischen uns. Dadurch wissen wir auch immer genau, wie es der anderen gegangen ist mit dem Treffen,
Ach, wie schön.
zum Beispiel.
Ja. Ich habe jetzt noch zwei weitere Bilder im Kopf. Also zum einen diese Selbstverständlichkeit, ne? Also auch in Paarbeziehungen geht das ja ultra schnell, dass der Alltag irgendwie einen einnimmt und jeder so seiner Wege geht und man ein bisschen so nebeneinander herläuft. Und da finde ich es unfassbar wichtig, dass man sich halt selbst dann auch mal wirklich diese Minute ist das ja maximal, ne? Also sowas geht ja super schnell, dass man einfach mal innehält und sagt, hey, danke, dass du da bist und dass du das mit mir unseren Alltag so meisterst, ne? Und das reicht meistens schon, eine Umarmung dabei, vielleicht geht man im Anschluss noch einen Kaffee trinken oder was essen oder keine Ahnung. Und das bringt einem so viel weiter. Als du das eben erzählt hast, das ist mir das auch aufgefallen. Jedes Mal, wenn ich auf dem Platz stehe und die Offense einen Touchdown macht, heißt das ja, dass bei uns in der Defense was falsch gelaufen ist. Also irgendwelche Zuordnungen und so waren nicht da. Und ich habe jetzt begonnen damit, jedes Mal, wenn die Offense einen Touchdown gemacht hat, den Offense-Spielerinnen zu sagen, ey, das hast du mega gut gemacht. Mega, finde ich super. Nur so werde ich größer, ne, und komme weiter und werde schneller. Und interessanterweise haben das jetzt die anderen Spielerinnen adaptiert. Und wir machen uns gegenseitig auf dem Feld Komplimente, wie cool wir das eigentlich fanden. Und somit haben wir jetzt nochmal so einen Switch irgendwie drin, weil wir haben natürlich unsere Leistungsspieler und wir wissen, wenn die auf dem Platz stehen und wenn die fängt, dann ist das einfach ein dickes Ding, ne? Also die schafft das, da wird ein Touchdown draus oder auch wenn da jetzt eine Defense-Spielerin draufsteht und die steht genau immer richtig, die catcht immer den Ball ab oder tackelt richtig. Da ist es mir aufgefallen, weil ich ja auch so Spielerinnen-Coach bin, da ist es mir selbst aufgefallen, dass ich selbst halt auch nicht mehr so viele Credits für meine Leistung bekomme, aber die anderen ja auch nicht. Und deswegen habe ich die halt so ein bisschen anerziehen müssen. Und ich finde das unfassbar süß, ne? Wie wir dann da alle stehen, uns abklatschen und übelst feiern. Es gab jetzt so ein paar Videos von dem letzten Spiel gestern, von den zwei Gegnerinnen von uns. Und bei denen hat man das halt leider nicht gesehen, dass die sich gegenseitig so angefeuert haben. Und mir ist aufgefallen, dass wenn wir das machen, dass das den Gegner ja auch dann einfach irgendwie einschüchtert, ne? Also diese
Na
Außenwirkung ist ja
klar.
extrem krass. Und somit hat man dann ja auch noch mal ein gemeinsames Selbstwertgefühl als Mannschaft, als Paar, als Familie, ne, die man so nach außen tragen kann. Und das finde ich ist immer unfassbar schön, wenn man das so bei anderen sieht, ne? Also so jeder kennt dieses so, boah, das ist ein Dreamteam oder die Mannschaft ist mega, ne? Also und das ist so dieser Spirit, den man da ja irgendwie auch etablieren kann. Und ich fand das unfassbar interessant, dass man mit so ganz kleinen, winzigen Sachen da so was Positives draus produzieren kann.
Absolut.
Ja.
Absolut. Ich war gestern in der Allianz Arena und habe das Champions League-Spiel Bayern gegen Barca gesehen. Und die Barca-Spielerin zum Beispiel, wenn die sich, also wenn vielleicht eine kritische Szene kommt, weil es irgendwie einen Freistoß gibt oder eine Ecke, aber auch wenn die was gut geklärt haben, dann gehen die fast schon selbstverständlich aneinander vorbei und klatschen sich ab. Also, und das hat so total symbolisiert, zum Beispiel, ne, wir machen hier einen soliden Job. Haben die auch? Das ist 1-1 ausgegangen. Wo ich natürlich für Bayern war, habe ich aber das trotzdem wahrgenommen, dass Barca das macht. Und umgekehrt, Bayern hat die letzten, ich glaube, fast 10 Minuten in der, wobei gab noch Nachspielzeit, 5 Minuten war es sogar länger, zu zehnt gespielt, weil eine Spielerin eine rote Karte bekommen hat. Das hat sie umso mehr dazu angehalten, wenn ihre Torhüterin eine gute Aktion gemacht hat, hinzugehen und die wirklich mit beiden Händen an den Schultern zu nehmen und also sich zu bedanken, dass sie so einen guten Job macht und da alle miteinander und sich durch Körperberührungen zu verständigen und zu sagen, wir halten hier zusammen bis zum Ende, wir halten durch und danke und dass du das so machst. Und wenn das in Fleisch und Blut übergeht, wenn ein Team das völlig selbstverständlich macht, ohne drüber nachzudenken. Aber gleichzeitig, wenn wir so das Licht darauf richten und die Spielerinnen fragen, die sagen, allein das, nur diese Kleinigkeiten, das sind die, die mir so hängen bleiben, die sind für mich ganz groß. Das sind Kleinigkeiten, die sind für mich ganz groß, die machen für mich den Unterschied. Weil das ist ein aktives in Beziehung treten. Das ist was, was wir wirklich vielleicht auch bisher nicht kannten, was einfach also total schön ist. Und mich berührt es immer ganz arg, das zu sehen. Und auch wenn ich das in meinen Beziehungen erlebe, also wenn mir eine Freundin schreibt, danke für den schönen Abend und ich habe es total genossen und ich schreibe das dann zurück und dann hat man ja irgendwann auch so seine Witzchen und das ist dann auch so mit seinen Insidern irgendwie noch versehen und so. Also das ist so, mich berührt das richtig. Das ist so ein richtig schönes Gefühl und das ist, denke ich, auch so, wenn so eine Torhüterin auf dem Platz steht und auf die Schultern geklopft bekommt und die gesamte Verteidigung da einmal hingeht und das Schulterklopfen macht, ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und weil das so viel in uns auslöst an sicherer Bindung, an Anerkennung, an Wertschätzung, an der sofortigen Rückmeldung, was ich hier für einen tollen Job mache. Genauso übrigens, wenn das Stadion laut wird und ausrastet. Das stärkt uns und unser Selbstwertgefühl von innen heraus. Das ist eine korrigierende Erfahrung, die neu umbaut, dass ich wertvoll bin, wie ich zum Beispiel hier im Tor stehe und wir gewinnen dieses Spiel nicht. Aber ich bekomme in den Momenten, in denen es darauf ankam, auf die Schulter geklopft, das Stadion brüllt und alle zeigen mir, oh super. Und ich bin froh, dass du da gerade stehst und das machst. Dann ist das auch eine Entknüpfung von Leistung und Wert hinzu, weil ich hier gerade bin, mich hier hinstelle und versuche, unser Tor sauber zu halten. Weil die haben sie ja nicht gefeiert, nachdem das Endergebnis feststand, sondern in dem Moment, als noch völlig offen war, in welche Richtung das gehen würde. So bauen wir das auf, so dieses stabile Gefühl in uns. Und zwar tatsächlich in Beziehungen, die uns sicher halten und wir sein können, wer wir wirklich sind. Und wir eben nicht die anderen zufriedenstellen müssen zu unseren eigenen Lasten, sondern da Menschen sind, die völlig neugierig auf uns reagieren und sagen, ich möchte entdecken, was du dir wünschst. Ich möchte deine Meinung erfahren. Die ist für mich wertvoll, weil du dich hier mitteilst. Ich möchte mit dir zusammen auf dem Platz stehen, ob wir verlieren oder gewinnen. Das ist natürlich Gewinn super schön, aber wenn ich schon verliere, dann möchte ich es am liebsten mit dir, dass du
Ja.
hier stehst und niemand anders, weil das ist für mich hier gerade perfekt und wertvoll. Damit ist Leistung die Kirsche auf der Torte, aber nicht mehr die ganze Torte. Also damit ist Leistung nur noch der Dekorationsglitzerzauber Pulver obendrauf und irgendwie schön, richtig schön, aber es ist nicht mehr alles. Und dann können wir erfahren, dass wir wirklich geliebt und geschätzt und gemocht werden, weil wir sind, weil wir da sind, weil wir existieren und nicht für das, was wir tun, um andere zufriedenzustellen. Zumal das immer, wenn wir Anerkennung bekommen, weil wir andere zufriedenstellen, eine oberflächliche Anerkennung ist und Liebe nicht ersetzen kann. Es ist eine Verbindung, die auf ganz kippligen Füßen steht. Weil klar ist, dass die abbricht, wenn ich zeige, wer ich bin, in echt. Wenn ich die Leistung nicht mehr bringe. Es ist klar, dass das keine echte Liebe ist, weil ich ja gar nicht wirklich gesehen werde. Und echte Liebe ist, gesehen und verstanden werden als der Mensch, der ich bin, und zu erfahren, dass das jemand ganz arg toll findet. Das kostet ein bisschen Mut, so in Beziehung zu treten. Gerade übrigens, wenn ich aus dem Leistungssport komme, ist es sehr viel Arbeit, Leistung und Selbstwert wieder zu trennen und wieder das wieder aufzudröseln, weil das oft durch dieses Leistungsumfeld sehr stark miteinander verknüpft ist. Und es ist eine Arbeit, die ich nicht alleine machen muss, wo ich mir Unterstützung holen kann und die auch übrigens ganz, ganz stark dadurch begünstigt wird, positiv zu verlaufen, indem ich mir neben dem Sport Umfelder erschaffe, Beziehungen, die mich halten und stützen, völlig unabhängig davon, wie toll ich als Sportlerin bin und ob ich gerade gespielt habe oder nicht, ob ich Leistung gebracht habe in dem Spiel oder nicht. Also die für mich völlig unabhängig davon, ob ich gerade die super tolle Fußballerin bin oder Footballspielerin bin, da sind und mich schätzen und mögen und aufbauen und ich das wirklich am eigenen Leib erfahren kann in diesen Beziehungen, dass ich wertvoll bin, egal ob ich gerade auf dem Platz performe oder nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Freundschaften haben außerhalb vom Leistungssport, dass wir eine gesunde Teambeziehung natürlich auch haben, weil da ist viel Verständnis da, wenn man das Gleiche durchmacht und zu erfahren, wir mögen uns auch noch, wenn wir verloren haben. Da ist es wichtig, dass wir vielleicht, wenn wir die Kapazitäten dafür haben, studieren, was lernen, uns fortbilden, unsere anderen Fähigkeiten ergründen, weil dein Talent ist nicht nur Fußball oder Football oder welche Sportart auch immer. Du hast noch viel mehr Talent und es lohnt sich, die zu ergründen. Und so diesen Neigungen nachspüren und auch die Verbindungen zuzulassen und die Beziehungen, die sich außerhalb von diesem einen Hochleistungsumfeld befinden und die zu stärken, ist so wichtig, weil das ist ein Netz, das uns hält, wenn wir auf dem Feld hinfallen. Und zu merken, ich bin wertvoll für diese Menschen, völlig unabhängig davon, ob ich gerade super toll performt habe. Die mögen mich in jeder Lebenslage.
Also einfach ein bisschen Selbstwertgefühl verschenken. So wie
Ja.
Liebe. Ne? Das ist immer diese Schilder, die man überall sieht. Ne? Ein Lächeln kostet nichts. Es ist auch einfach so. Ein Lächeln kostet nichts. Und den anderen Leuten ein bisschen unter die Arme greifen, wenn man merkt, vielleicht, dass es gerade ein bisschen holprig wird.
Und sich diese gesunden Umfelder, darauf darf man echt ein Augenmerk haben, ein bisschen, sich gesunde Umfelder zu erschaffen, die großzügig und liebevoll sind, weil das ganz viel, gerade beim Thema Selbstwertgefühl, darauf einzahlt, dass ich das spüren kann, dass ich wertvoll bin, so wie ich bin, indem mir Menschen das mit ihren Reaktionen eben zeigen und spiegeln.
Ja.
Ich hoffe, wir konnten dazu ein bisschen ermutigen und ein bisschen vielleicht auch Wissen dazu weitergeben, wo das alles so herkommt, dass man das ein bisschen versteht, weil ich glaube, Selbstwertgefühl ist auch oft so ein bisschen so ein ungreifbares Thema, weil es ja ein Gefühl ist. Und ich hoffe, wir konnten das ein bisschen mit Substanz versehen und mit Greifbarkeit. Ich danke dir sehr für deine Beispiele, Chris.
Ich danke dir sehr für deine
Meine
Beispiele.
Gedanken. Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis zum nächsten
Tschüss.
Mal.